Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei. Ich habe das Riesenvorrecht, heute Morgen einen Gastsprecher ansagen zu dürfen. Er ist kein Unbekannter in unserer Mitte, Pastor Tim aus der K21 in Wunsdorf mit seiner Frau Katja und drei bezaubernden Töchtern. Leiten sie eine richtig starke Kirche dort in der Nähe von Hannover. Tim ist auch Teil unseres Beirats, hat es in den letzten Monaten richtig, richtig viel geholfen, gerade so im ganzen Kontext hier der Baufinanzierung, auch von dem Gebäude, auch die Haushaltsplanung für dieses Jahr. Wir sind wirklich total dankbar für dich, Tim, dass du dich so viel investierst, auch in uns und nicht nur in Sarah und mich, sondern auch in unsere Church. So dankbar einfach, ihn Teil unseres Beirats zu haben, und wir freuen uns riesig, dass er sich heute sogar mit eingeklinkt hat in unsere Predigtserie Pray First, die jetzt so langsam zu Ende geht. Wir haben jetzt nächste Woche noch eine Live-Group und danach starten wir eine neue Predigtserie, wo wir uns die letzten 7 Aussagen von Jesus am Kreuz anschauen wollen. Genau, Last Words heißt die Predigtserie, startet quasi heute in 2 Wochen, weil wir Richtung Ostern steuern, freuen uns riesig drauf. Aber wir sind total dankbar, heute einfach Tim begrüßen zu dürfen. Danke, dass du da bist, Tim, in allen Gottesdiensten. Komm mal, lass uns ihn begrüßen.
Yes. Mega. Dankeschön. Ja, richtig cool. Ich bin so gerne hier bei euch in der City Church. Das ist für mich nicht irgendeine Kirche, sondern ganz nah an meinem Herzen. Ich freue mich und es ist eine Ehre für mich. Ich bin seit den frühen Tagen dieser Kirche irgendwie connected im Background. Dicke Grüße auch nach Aachen, nach Bergisch Gladbach. So cool, dass ihr in 3 Städten diese fantastische Kirche baut und Gott so viel tut. Und ich feiere eure Pastoren sehr. Dom und Sarah, hey, ich hoffe, dass du jeden Tag auf Knien dankst für deine Pastoren, weil die einfach der Hammer sind und es so viel kostet, sowas zu pionieren und dann dran zu bleiben, und Gott tut da so viel. Aber ich merke auch immer wieder, es scheint ein Nest hier zu sein. Ein Nest von unglaublich leidenschaftlichen, sympathischen Menschen. Jeder Leiter, jede Person, die ich irgendwie begegne, Hammerleute hier in der City Church. Richtig cool. Und ich freue mich heute auf diese Predigt, ja, diese Auftragspredigt. Der letzte kleine Teil von dem Vater Unser, zumindest von dem Kerntext in Lukas 11, den wollen wir heute anschauen. Und dieses Gebet ist ja nicht einfach gedacht, dass wir es so als Liturgie quasi runterleiern, sondern es ist gedacht als ein Modellgebet. Jeder Teil von diesem Gebet ist unglaublich reich. Da ist unglaublich viel drin. Da kann man über jede einzelne Halbsatz richtig lange nachdenken. Und Jesus bringt dieses Gebet, als er gefragt wird, Herr, lehr uns beten. Da sagt er in Lukas 11, ich lese es nochmal, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dieser Teil, erlöse uns von dem Bösen, wird heute unser Thema sein. Ehrlich, erlöse uns von dem Bösen, ist das überhaupt zeitgemäß? Müssen wir unseren Fokus irgendwie richten? Müssen wir irgendwie drüber nachdenken, über den Bösen? Was ist da los? Das wollen wir heute auf jeden Fall entdecken. Ich bete noch ganz kurz mit uns und dann gehen wir da weiter rein. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns wirklich den Weg zum Leben zeigst. Dass in jedem deiner Worte für uns so viel Leben, so viel Orientierung, so viel Klarheit ist. Und Geist Gottes, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du in jedem Ort, wo Menschen diese Worte jetzt hören, bist, um Menschen zu begegnen, dass du uns zu uns reden möchtest. Und ich bete, dass genau das geschieht. Ich möchte so irgendwie an die Seite treten. Ich möchte, dass du durchkommst und uns frei machst und uns näher zu dir ziehst, Gott, weil wir wollen dich kennen und wir wollen für dich leben. Danke, Herr. Amen. Also der Teufel, ehrlich jetzt, ich meine, den kennt man ja heutzutage eigentlich nur noch so als Witzfigur, oder? So aus der Haribo-Tüte, ja, die kleinen Teufelchen Colorado, kennt ihr jemand? Ja, ich habe das hier irgendwie, glaube ich, mitgebracht. Oder bei Karneval kann man so Kostüme anziehen oder Kasperle-Theater. Ich weiß nicht, ob sowas heute noch gibt. Zu meiner Kindheitszeit wurde Verkehrserziehung mit Kasperle gemacht und da gab es auch das Teufelchen. So, kein Mensch glaubt daran. Oder wie naiv muss man sein, um an den Teufel zu glauben? Ich meine, Menschen heutzutage glauben ja schon nicht mehr an Gott. Viele. und sagen mir, ja, wie kann man an Gott glauben? Ja, wenn ich mir das ganze Leid in der Welt anschaue, wie kann es da einen Gott geben? Und womöglich, ja, will der Sachen, die ich nicht will und findet Sachen nicht cool, die ich aber cool finde. Und dann wirft er auch noch Menschen in die Hölle. Was für ein intoleranter, komischer Gott soll das sein? Glaube ich nicht dran. Aber erst recht sagen Leute, also der Teufel, ganz ehrlich, du bist ja schon ein bisschen plemplem. Und wir Menschen halten uns dann selber in der Regel für gut. Ja, ich bin schon ganz gut. Ja, ich lebe doch ein gutes Leben. So, keine Ahnung, warum es so Adolf Hitlers gibt und sowas. Ja, wirklich. Was soll das? Weil eigentlich, ich verdiene ja, dass es mir gut geht. Und wenn es dann einen Gott geben würde, dann müsste der schon alles dran setzen, damit ich an ihn glaube. Dann müsste er schon dafür sorgen, dass es mir auch immer gut geht und alles nice und easy ist. So sind wir manches Mal unterwegs. Und es ist eine komplette Verdrehung dessen, was eigentlich die Bibel sagt. Und das wollen wir heute anschauen. Was sagt die Bibel dazu? Wie ist es eigentlich in der Bibel? Die Bibel spricht nur von einem Gott, der ausschließlich gut ist. Dieser Vater im Himmel, dieser Schöpfer, er wird als komplett gut uns nahegebracht, wenn wir die Bibel lesen. Und ja, sie spricht von einem Teufel, von einem Feind Gottes, von einem Widersacher, der verantwortlich ist für das Leid, für das Böse, für das Unheil, was wir kennen. Nun, dazwischen ist der Mensch. Dazwischen sind irgendwie wir, geschaffen mit einer freien Entscheidung. Und wir hätten die einsetzen sollen, um zu sagen, okay, ich vertraue diesem Gott. Aber stattdessen sagen wir Menschen, nein, ich will lieber mein eigener Herr sein. Ich will lieber selber irgendwie machen und entscheiden und schauen, was ich so tue. Okay, und das ist das Szenario. Und ohne es zu merken, haben wir Menschen die Tür geöffnet für den Einfluss des Bösen. Das werden wir uns anschauen heute. Und ich lese ganz kurz in Epheser 2 einen Vers. Epheser 2, Vers 2. Und Paulus beschreibt an Christen, was letztendlich für die ganze Welt gilt. Er sagt nämlich, ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und jetzt muss ich mal eine kleine Nebenbemerkung machen. Es kann ja sein, dass du hier sitzt oder zuschaust und denkst, also mit Jesus, mit Glauben, ich habe damit gar nichts zu tun. Ja, und ich glaube auch nicht an irgendwas Übernatürliches und so weiter. Und das ist schon ganz schön starker Tobak. Und ich fürchte, das wird die ganze Predigt sich nicht so grundlegend ändern. Ja, ich will mich schon mal vorab entschuldigen. Ich kann schon verstehen, wenn du mit diesem Mindset eventuell das jetzt wahrnimmst, dann denkst du, okay, das ist hier schon ziemlich strange drauf, ist schon ziemlich komisch. Und ja, geschenkt, ich war selber Atheist und es hat für mich ein paar Jahre nicht nur eine Predigt gedauert, bis ich gemerkt habe, Moment mal, das ergibt tatsächlich extrem viel Sinn und es ist tatsächlich die Wahrheit. Aber wenn du hier bist, hey, entspann dich, es wird dir einfach heute wenigstens, hoffe ich, ein bisschen ein Bild dafür geben, was die Bibel sagt. Weil vieles, was wir so über Gott und Teufel sonst wie hören, hat halt nichts zu tun mit der Bibel. Deswegen zumindest schon mal gut, wenn man da Bescheid weiß. Und für jeden Christen ist es extrem wichtig zu wissen, was die Sache ist. Nicht nur Jesus zu kennen, auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste, aber eben auch zu wissen, wie ist das mit dem Feind Gottes und mit den geistlichen Realitäten, die damit zusammenhängen. Petrus sagt Folgendes, er sagt, 1. Petrus 5, Vers 8, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wenn Jesus in diesem Modellgebet sagt, erlöse uns von dem Bösen, dann hat das einen Background. Da gibt es eine Realität, da gibt es das Böse, da gibt es einen Feind, einen geistlichen Kampf, der ist real. Und dieser Feind will uns zu Fall bringen. So gut, wenn wir ein bisschen darüber Bescheid wissen. Oder Paulus, er schreibt an die Korinther, noch ein Wort zum Schluss, so ganz am Ende vom Brief schreibt er das. Noch ein Wort zum Schluss, werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an. Wir werden gleich später uns damit beschäftigen, was das ist. Und zwar damit ihr die hinterhältigen Angriffe des Teufels, damit ihr ihnen widerstehen könnt. Ja, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jede Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. So, das ist ein starkes, krasses Thema heute, starker Tobak, was mir da aufgetragen wurde. Man kann sagen, es ist Krieg. Es ist Krieg. Und es wäre nicht gut, das zu ignorieren. Wir können nicht sagen, das interessiert mich nicht. Ja, das wäre fahrlässig und gefährlich. Aber die gute Nachricht will ich auch vorweg schon sagen. Wir stehen, wenn wir mit Jesus leben, stehen auf der Seite des Stärkeren. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wir stehen auf der Seite, wo alles uns auch zur Verfügung gestellt ist, um in diesem Krieg nicht nur irgendwie zu überleben, sondern siegreich und stark auch dadurch zu gehen, während wir auf diesem Planeten Erde sind. So, wir werden ein paar grundlegende Wahrheiten anschauen dazu, ein paar grundlegende Dinge und ausgerüstet werden, hoffe ich doch, für Verteidigung und sogar für Angriff. Und das schauen wir uns an. Okay, ich habe drei Überschriften heute mitgebracht. Die erste Überschrift lautet zwei ungleiche Königreiche. Zwei ungleiche Königreiche. So, das ist das Erste, was wir verstehen müssen, ist, dass es zwei Reiche gibt, zwei Königreiche, zwei Staaten, wenn man so will, die stehen sich in diesem geistlichen Kampf gegenüber. Da ist einmal das Reich Gottes, das Königreich von Gott. Überall da, wo Jesus Christus als König anerkannt wird, ist das Reich Gottes. Und dann gibt es das Reich der Finsternis. Biblisch, ja, ganz klar. Das Reich der Finsternis, wo der Teufel, wird auch Satan genannt, wo die Mächte der Finsternis irgendwie regieren, auch mit den Dämonen und was da so dranhängt. Wir kommen da noch dazu. Und zwischen diesen beiden Reichen, ganz wichtiges Stichwort, befindet sich die Welt. Und ich lasse das mal hier von meinem gut aussehenden Mitarbeiter Joel hier demonstrieren. Und ihr habt ja hier in Köln, ihr habt ja einen Megaraum, alles ist weiß. Und das ist heute alles Predigtillustration, okay? Weil dieser ganze Raum, all das Weiße ist, Gott mit seiner ganzen Allmacht, symbolisch gesprochen, okay? Der überall ist, der viel größer ist. Und dann ist da diese Welt. Und die Bibel spricht darüber, ja, zwischen diesen beiden Reichen steht sozusagen diese Welt, die Schöpfung mit dem Menschen, mit der Menschheit, die von Gott geschaffen wird. Und dem Menschen wird diese Welt unterstellt. Das ist extrem wichtig, dass wir das mitnehmen. Ja, Gott ist überall, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, aber dann schafft er diese Erde und sagt zum Menschen, bitteschön, ihr bekommt einen Auftrag, ihr bekommt ein Mandat. Wir lesen das ganz kurz, im ersten Kapitel der Bibel steht das drin. Und Gott segnete sie, also den Menschen, und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht. Nehmt die Erde in Besitz, herrscht über Fische, Vögel, Tiere, herrscht über das ganze Ding, ich geb's euch. Das müssen wir verstehen, weil das gilt bis heute. Diese Welt ist dem Menschen anvertraut. Da gibt es ein Mandat, was Gott dem Menschen gegeben hat. Ja, Gott ist allmächtig, er ist überall. Aber für diese Erde gilt, der Mensch hat ein Herrschaftsmandat. Und Gott hat die Welt geschaffen als ein Paradies. Das ist auch wichtig zu wissen. Als Gott das Ding gemacht hat, war alles super. Keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, kein Hass, kein Krieg. All das gab es noch nicht. So wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, war alles paradiesisch. Und er setzt den Menschen hinein. Und noch etwas ist so wichtig. In diesem Anfangszustand gibt es eine ungehinderte Gemeinschaft zwischen dem Menschen und Gott. Die sind zusammen. Da gibt's innige Nähe. Da gibt's Begegnung. Da gibt's Liebe. Da ist klar, wir sind hier und Gott ist auch das. Fantastisch. Und dann taucht der Teufel in der Szene auf. Warum? Komme ich noch zu. Kleinen Moment Geduld. Aber der Teufel taucht in dieser perfekten paradiesischen Szene auf und er macht dem Menschen ein Angebot. Oder er kommt in Gestalt einer Schlange, wie die Bibel sagt, kommt er zum Menschen und sagt, hey, ich möchte, dass ihr von der Frucht des Baumes esst. Das Einzige, was ihr eigentlich nicht tun dürft. Gott hat gesagt, ihr dürft alles machen, nur von dem einen Baum die Frucht dürft ihr nicht essen. Und dann sagt der Teufel, macht das. Ihr werdet, 1. Mose 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott und gut und böse unterscheiden können. So, das ist sozusagen dieses Angebot. Ihr werdet sein wie Gott. Ja, dieses Unabhängigkeitsangebot. Und die Bibel beschreibt, der Mensch sagt ja dazu, und das mit dem, wir Theologen nennen das den Sündenfall, dass mit diesem Moment etwas Gravierendes passiert, nämlich nicht die Unabhängigkeit des Menschen von Gott passiert nur und nach dem Motto, jetzt bin ich unabhängig, jetzt kann ich tun, was ich will, sondern dass tatsächlich, weil das nämlich eine Lüge ist, ihr werdet sein wie Gott, dass tatsächlich eine andere Abhängigkeit kommt. Und mit diesem Moment wird Tür und Tor geöffnet für das Böse. Ich muss in die andere Tasche greifen. Und das symbolisieren wir mal mit diesem schwarzen Tuch. In diesem Moment, wo der Mensch diese Lüge glaubt, kommt der Einfluss der Finsternis. Der Einfluss des Teufels kommt auf die Erde. Und ich habe nicht die ganze Erde bedeckt, weil es eine gemischte Geschichte ist. Aber mit diesem Moment kommt Leid, kommt Krankheit, kommt Unheil, kommt der Tod. Mit diesem Moment kommt Hass und Krieg und alles Mögliche in diese eigentlich doch paradiesische Welt. Und der Sündenfall, der Moment, wo der Mensch sagt, ich will unabhängig sein von Gott, schafft, dass wir Sklaven werden der Sünde und dass wir unter einen Einfluss kommen. selbst wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Statt unabhängig zu werden, gerieten wir unter die Herrschaft des Teufels, der plötzlich auf dieser Welt Macht bekommt. Sogar viel Macht. Okay, jetzt müssen wir uns das ganz klar machen, dass wir bei diesen beiden Reichen, von denen wir heute reden, Reich Gottes, Reich der Finsternis, wir reden nicht von ebenbürtigen Gegnern. Wir reden nicht von Gegnern auf Augenhöhe. Denn Gott ist immer noch, so wie dieser Raum, all right, es ist immer noch, Gott ist überall, Gott ist allmächtig, Gott könnte jederzeit sagen, so, und das nehme ich jetzt weg. So, in einem Augenblick. Gott hat die volle Kontrolle über die ganze Situation. Warum tut Gott das nicht? Kommen wir auch noch zu. Kleinen Moment Geduld. Aber Gott ist immer noch viel, viel größer. Es ist kein gleichberechtigter Kampf von zwei Reichen, sondern es bezieht sich nur auf diese Welt. Und diese Welt ist dem Menschen anvertraut worden. Und nur deswegen war es überhaupt möglich, dass der Teufel Einfluss bekommt, weil der Mensch sich entschieden hat, Gott nicht zu vertrauen. Es ist nur sehr begrenzt, dieser Kampf. Aber da ist er sehr real. Nämlich auf der Welt, auf der wir leben. Da ist er auch sehr auswirkungsreich. Aber wir haben keine gleich starken Gegner, sondern das Mandat des Menschen, dass wir über diese Erde herrschen, macht die ganze Geschichte nur möglich. Okay. Und diese Welt, diese Schöpfung, ist jetzt ein zerbrochener Ort. Und das kennen wir alle. Ja, es gibt diese Orte und diese Momente, wo wir sagen, wow, das ist ja paradiesisch, das ist ja wunderschön. Ja, wenn du den Sonnenuntergang am Meer oder so, ja, und die Liebe zwischen Menschen, es gibt ja so vieles, was immer noch an Gott erinnert oder wo Gott sich drin spiegelt. Aber gleichzeitig, ihr werdet mir zustimmen, kann diese Welt sozusagen buchstäblich die Hölle auf Erden sein. Es gibt so viel Leid, so viel Böses, Hunger, Kindersoldaten, Ausbeutung. Es gibt so vieles, wo man sagen kann, wie zerbrochen und schlimm, dass diese Macht der Finsternis tobt auf dieser Welt. Aber nur da, nur in diesem Bereich. Ein zerbrochener Ort. Und der Kampf tobt. So, Gott könnte jederzeit sagen, stopp, wir kommen dazu. Aber die Frage, die sich natürlich auch unweigerlich ergibt, ist, wieso überhaupt? Wieso war der Teufel da überhaupt? Was hatte der da zu suchen? Warum gibt's den überhaupt? Ja, wie konnte der überhaupt diese Möglichkeit bekommen, dass dieser Zerbruch entstehen konnte? Wieso gibt's den Teufel? Und auch diese Frage wollen wir anschauen. So, das Ding ist, so, wo bin ich? Ganz zentral ist zu verstehen, Gott hat den Menschen geschaffen und ihm war eine Sache ganz wichtig, ist bis heute das Wichtigste für Gott. Gott möchte, dass wir, seine Geschöpfe, ihn lieben. Er möchte, dass wir ihn lieben. Er hat uns einen freien Willen gegeben, weil wir werden schnell verstehen, hey, Liebe funktioniert nur mit einem freien Willen. Ich kann dir nicht eine Pistole auf die Brust setzen und sagen, liebe mich. Ja, dann könnte er vielleicht die Worte sprechen, ja, ich liebe dich, aber es wäre ja nicht Liebe, weil Liebe braucht eine freie Entscheidung. Aber eine freie Entscheidung ist nur eine freie Entscheidung, wenn es eine Alternative gibt, oder? Also, wenn es nur Gott gibt, ich kann mich entscheiden zwischen Gott und Gott, dann ist das keine Entscheidung. Irgendwie muss es eine Alternative geben. Jetzt muss man kurz überlegen. Der Teufel, übrigens, ja, wir machen einen kleinen Schlenker. Wer ist überhaupt der Teufel? Warum gibt's den? Der Teufel ist auch ein Geschöpf Gottes. Aber er ist nicht geschaffen, um Teufel zu sein eigentlich. Sondern die Bibel, man kann das in Jesaja 14 und Hesekiel 28, können wir heute nicht so reingehen, kannst du mal dich mit beschäftigen. Da wird sozusagen das ausgedrückt in diesen Büchern, wie der Teufel eigentlich ein hoher Engel war, ein Engelsfürst, gedacht zur Anbetung Gottes, wie er unwahrscheinlich schön und mächtig war, aber auch stolz wurde und die Anbetung für sich selber haben wollte, weswegen er nicht länger bei Gott sein konnte. In der Offenbarung wird es dann später auch nochmal aufgegriffen, das lesen wir ganz kurz, Offenbarung 12, Vers 7. Schnall dich an, da heißt es, dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel, also Michael ist so ein Engelsfürst, ein guter Engelsfürst. Die Engel unter seinem Befehl, sie kämpften gegen den Drachen. Sind wir beim Karneval oder was? Ja, das wird gleich erklärt, wer damit gemeint ist. Alles sehr bildhaft in der Offenbarung. Den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Nächste Folie. Ja, dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird. Das ist, worum es hier geht. Der Teufel ist dieser Drache oder die alte Schlange, so ist er im Paradies zum Menschen gekommen als Schlange. Der Teufel oder der Satan oder der die ganze Welt verführt, alles Namen dafür. Er wurde mit all seinen Engeln, offensichtlich gab es noch andere Engel, die auf seiner Seite dann standen und die wir heute Dämonen nennen, auf die Erde geworfen. Und jetzt kann man sagen, wow, das ist ja krass. Also das ist ein Engel, der sich von Gott abgewandt hat und natürlich, ganz ehrlich, die Bibel ist auch nicht wahnsinnig ausführlich darüber. es ist schon eine Herausforderung, darüber richtig nachzudenken, okay, wieso war das überhaupt möglich, dass so ein Engel sich von Gott abwendet und so, ist für unseren menschlichen Verstand sicherlich etwas, was uns an die Grenzen bringt. Aber eins ist sehr klar, es ist Fakt. Und auf eine spezielle Art und Weise wird er gleichzeitig wieder zu einem Instrument von etwas, was Gott wollte. Nämlich, dass der Mensch eine Wahl hat. Der Teufel kommt auf die Erde, er belügt den Menschen und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und der Mensch sagt, okay, dann mache ich das. Und dadurch war eine Wahl da. Ja, der Mensch war so dumm, diese Entscheidung so zu treffen. Ich will unabhängig sein. Ich lasse mich belügen, merk's gar nicht. Und man könnte jetzt sagen, ist das irgendwie ein Betriebsunfall gewesen? Nein. Der Mensch, er wurde geschaffen für eine Liebesbeziehung zu Gott. Aber er entschied sich, Gott nicht zu vertrauen. Und seitdem ist der Mensch im Auslieferungszustand egoistisch. Du musst keinem kleinen Kind beibringen zu sagen, ich. Sondern das haben wir von alleine drauf. Wir drehen uns um uns selbst, weil wir kommen mit dem Konzept, seitdem auf die Erde, alles dreht sich um mich und ich entscheide. Ich bin unabhängig, ich. Und genau das ist die Ursünde gewesen und bis heute das Problem der Sünde. Johannes beschreibt es so, 1. Johannes 3, Vers 8. Wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie, krass, zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, und das ist so gut bei Johannes, er bringt die Perspektive. Der Sohn Gottes, Jesus kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Endlich sind wir bei Jesus. Nun, ich habe vorhin gesagt, Gott könnte einfach sagen, weg damit. Weg mit diesem Tuch, weg mit diesem Reich der Finsternis. Das Problem ist nur eins. Dass an diesem Reich der Finsternis, wenn Gott sagen würde, weg damit, hängen auch die Menschen. All die Menschen, die gesagt haben, ich will unabhängig sein von Gott. Ich will nicht unter der Herrschaft Gottes stehen. Die hängen da quasi wie dran geklebt am Reich der Finsternis. Und in dem Moment, wo Gott sagt, und ganz ehrlich, er wird es sagen, der Moment wird kommen, aber in dem Moment, wo Gott das sagt, werden alle Menschen, die immer noch genau da positioniert sind, nämlich bei der angeblichen Unabhängigkeit von Gott, die tatsächlich sie zu Sklaven der Sünde und zum Reich der Finsternis gehören lässt, in dem Moment sind die auch weg. Und genau das will Gott nicht. Mal sehen, ob ich das hier wieder hinkriege. Okay. Also, wir müssen das verstehen. Das ist so wichtig. Der Tag wird kommen. Jesus hat sich aber anders entschieden. Gott hat sich anders entschieden. Er hat gesagt, ich gehe in dieses System rein. In dieses zerbrochene System gehe ich als Gott selbst rein und werde Mensch, um einen Ausweg zu schaffen, um ohne Sünde in diesem System zu leben, um schließlich am Kreuz zu sterben, eine Schuld zu bezahlen, die nicht meine Schuld ist, sondern die Schuld der Menschen. Und nachdem er gestorben ist, ist er auferstanden von den Toten und in den Himmel gefahren. Aber die Bibel ist überklar, Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, er wird ein Ende machen von diesem zerbrochenen Zustand. Er wird Gerechtigkeit bringen, es wird ein Gericht geben. Und dieser Moment, wo das Tuch weggenommen wird, sozusagen im Bildschirm, er wird kommen. Warum ist er noch nicht da? Warum macht Jesus das nicht? Nun, weil seitdem Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, gibt es für uns ein Angebot. Das Angebot von Gnade, das Angebot, Vergebung zu empfangen. Und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mich rettest. Und noch etwas, und das ist so zentral wichtig. Jesus, ich möchte, dass du ab heute mein Herr wirst. Denn wir haben zwei Reiche und wir leben im Reich der Finsternis bis zu dem Moment, wo wir sagen, Jesus, ich will, dass du mein König bist. Das ist so wichtig. Viele Christen verstehen das nicht, dass es nicht nur darum geht, dass Jesus uns rettet und ich Jesus dann mit in mein Leben sozusagen als Add-on dazu nehme. Das ist nicht das Angebot. Sondern es geht darum, dass ich meine Zugehörigkeit in ein anderes Königreich wechsle. Und das tue ich, indem ich sage, Jesus, du bist jetzt mein König. Du bist der Herr meines Lebens in jedem einzelnen Lebensbereich. Ja, wir werden manchmal trotzdem noch auf die Nase fallen. Ja, wir kriegen nicht immer alles auf die Reihe. Aber unser Herz ist klar, Jesus, du bist mein König. Und in dem Moment, wo ein Mensch das tut, endet die Macht der Finsternis in seinem Leben. Die faktische Macht, der Anspruch der Finsternis auf unser Leben endet. Da, wo ein Mensch sagt, ich gehöre zu Jesus. Er ist mein König. Er ist mein Herr. Er hat mich gerettet. Und das, ihr Lieben, ist, was Jesus will. Ja, dieser zerbrochene Zustand der Welt ist vorübergehend. Gott wird alles wiederherstellen. Er wird am Ende alles wiederherstellen. Das ganze paradiesische Umfeld, Tod, Krankheit, Leid, wird alles der Vergangenheit angehören. Wird es nicht mehr geben. Aber bis dahin hat Gott dieses absolute Herz, dass so viele Menschen wie möglich diese Umkehr machen. Diese Buße, wie man das so christlich, altmäßig, aber genau topaktuell sagt. Die Bekehrung, die Umkehr, zu sagen, nein, ich sage nicht länger, ich will mein eigener Herr sein, was eigentlich auf einer Lüge basiert, weswegen ich gar nicht mein eigener Herr bin, sondern der Sklave der Sünde bin. Nein, ich will, dass Jesus Christus mein Herr ist, mein König, mein Retter. Und damit, mit dieser Umkehr, werden wir frei, bekommen sozusagen eine andere Staatsbürgerschaft. Ja, wie ein Pass, wo du plötzlich in Länder reisen kannst. Mit diesem Pass in der Tasche können wir im Himmel landen. Das ist der Punkt. Und warum macht Gott nicht schon längst ein Ende? Petrus beschreibt es in 2. Petrus 3, Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen, so als wäre er auf dem Sofa eingeschlafen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun, alle umkehren, alle mit Jesus leben. Das ist der Punkt, warum die Welt immer noch zerbrochen ist, warum wir immer noch in dieser zerbrochenen Schöpfung aushalten dürfen, weil genau das der Fall ist. So, das ist sehr vereinfacht dargestellt, das ganze Setup. Der allmächtige Gott ist immer noch allmächtig, hat alles unter Kontrolle. Der Kampf, der hier tobt, ist ein Kampf zwischen zwei Reichen. Und du und ich, wir können sagen, Jesus, ich kehre zu dir um, ich gehöre dir. Jeder Lebensbereich wird dir unterstellt, du bist mein König. Okay, höchste Zeit für die zweite Überschrift. Wie wirkt der Teufel? Ja? Zerbrochene Welt, Reich der Finsternis, wie wirkt der Teufel? Und da ist das ist ein großer Bereich. Ich möchte mich auf zentrale Überschriften fokussieren. Und ich möchte auch sagen, es ist viel wichtiger, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, so viel es geht. Und nicht ständig mit dem Teufel. Manche Christen beschäftigen sich zu viel mit dem Teufel. Aber eine grundlegende, zentrale Sache, denke ich, sollten wir unbedingt wissen. Nämlich die Hauptwirkweise. Wenn du dir anschaust, es kann verwirrend sein, was der Teufel vielleicht alles tut und so. Aber am Ende, im Kern, ist es immer wieder eine Sache, immer wieder das Gleiche. Die Hauptwirkweise des Teufels ist Lüge. Das ist, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel arbeitet mit Lüge. Jesus selbst hat gesagt, Johannes 8, Vers 44, der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Ja, von Anfang an, ihr werdet sein wie Gott, war eine Lüge. Ihr werdet gut und böse unterscheiden können. Nein, war eine Lüge. Von Anfang an bis heute, wenn Menschen sich entscheiden zu hassen, wenn Menschen sich entscheiden, Kriege zu führen, wenn Menschen sich entscheiden, Kinder zu missbrauchen, wenn Menschen sich entscheiden, sich das Leben zu nehmen, wenn Menschen sich entscheiden, das ungeborene Leben im Mutterleib zu töten, wenn Menschen sich entscheiden, ihren Ehepartner zu betrügen. Immer wieder, wenn du hineingräbst, was ist dahinter? Dann ist es Lüge. Der Teufel hat gar nicht so viel Macht, möchte man meinen. Aber was ihn ermächtigt, ist Menschen, die Lügen glauben und dann letztendlich auch zu seinen Werkzeugen werden. Mit Lüge versucht er, die Identität von Menschen zu prägen. Also was wir denken, wer wir sind und wozu wir da sind. Und heutzutage ist es ja sozusagen normal, dass Menschen sagen, ich bin, wer ich denke, dass ich bin. Nein, es ist eine Lüge. Du bist nicht, wer du denkst, dass du bist. Du bist der, was der Schöpfer sagt, dass du bist. Das ist ein Riesenunterschied. Der Teufel kommt mit Lüge, um Identitäten zu vernebeln. Und ich will schon mal spoilern, das Gegenmittel für die Werke des Teufels ist Wahrheit. Das ist das Gegenmittel. Auch das sagt Jesus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit ist es, die Wahrheit wird euch freimachen. So, das behalten wir schon im Hinterkopf. Die Kriegsführung, die hier stattfindet zwischen diesen beiden Reichen, ist asymmetrisch. Gott ist immer wahrhaftig. Gott lügt niemals. Gott ist immer gut. Aber der Teufel ist immer ein Lügner. Und ja, er ist ein Chaot. Ja, man kann sagen, er ist ein was haben wir gelesen? Ein Mörder, hat Jesus gesagt. Er ist, natürlich, er ist jemand, der Chaos bringt, der auseinanderbringt, der entzweit. Alles richtig. Ein Dieb wird er auch genannt. All das. Aber am Ende sind es immer Lügen, die dahinter stecken. Und diese Kriegsführung ist asymmetrisch. Der Teufel lügt. Der Teufel hat auch eigene Lügensysteme für verschiedene Menschen. Er hat die maßgeschneiderte Lüge für dich. Und er hat für verschiedene Religionen ganz unterschiedliche Lügensysteme. Und in sich scheinen die alle so schlüssig zu sein. Und für verschiedene Völker hat er unterschiedliche Lügensysteme. Aber er lügt. Und das Ding ist eben, für den Teufel ist es überhaupt kein Problem, wenn du sagst, haha, Haribo-Figur, Witzfigur, gibt's gar nicht den Teufel. Das ist kein Problem für den Teufel. Das ist nicht, woraus er irgendwas zieht. Dass wir an ihn glauben. Das, woraus der Teufel was zieht, ist, dass wir seine Lügen glauben. Inklusive der Lügen, dass es ihn gar nicht gibt. Es ist immer Lüge am Ende, worum die es geht. Und ja, der Teufel ist chaotisch, nicht berechenbar.
Wir sind so stolz, wir glauben, es gibt keinen Gott, es kann gar nicht sein, den haben wir schon weg erklärt mit Urknall und mit Evolution. Und was wollte ich sagen, er ist chaotisch, heißt auch das Leid, das Unheil wird nicht gerecht verteilt. Es ist nicht so, dass wenn du was Bestimmtes tust, dann erlebst du die und die Konsequenz immer 1:1. Nein, das Leid ist sehr, sehr ungleich verteilt. Es kann ein Mensch sein ganzes Leben vielleicht kein Leid erleben und der schlechteste Mensch sein. Und es kann ein völlig Unschuldiger mit brutalem Leid sein ganzes Leben unterwegs sein. Er ist ein Chaot. So, also im Kern aber vor allem ist er ein Lügner. So, mit Lüge versucht er Menschen zu seinen Werkzeugen zu machen, ob es durch Egoismus ist, durch Hass ist, durch Stolz ist. Oder offensichtlicher dadurch, dass Menschen, oder offensiver dadurch, dass Menschen sich verfluchen. Oder dass Menschen Magie anwenden, weiße Magie, schwarze Magie, dass Menschen einander töten und alle möglichen Dinge. Der Teufel versucht Menschen zu Werkzeugen zu machen, aber er macht es immer durch Lüge. Und mittelbar zerstören wir uns dann. So, eine ganz wichtige Frage jetzt. Ganz wichtige Frage ist, können wir, wenn wir Christen sind, unter dem Einfluss des Teufels stehen? Ganz wichtige Frage, oder? Und nochmal, wenn ich von Christen rede, was meine ich? Ich meine Menschen, die die Herrschaftsfrage geklärt haben. Menschen, die ganz klar haben, ich gehöre nicht zum Reich der Finsternis. Ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus ist mein König. Er regiert, ihm gehört mein ganzes Leben. Nochmal, ich falle vielleicht mal auf die Nase. Ja, ich ertappe mich selbst dabei, dass ich Dinge tue, die nicht gut sind und komme wieder zu Gott. Aber eins ist trotzdem grundlegend geklärt. Ich bin ein Kind Gottes. Können Menschen, die so unterwegs sind, unter dem Einfluss des Teufels stehen? Und da müssen wir uns drei Ebenen, könnte man vielleicht sagen, anschauen. Das erste ist Anfechtung. Anfechtung. Und ja, Christen erleben Anfechtung. Das ist dieser Moment, wo du denkst, wo du versucht bist, eine Sünde zu besehen. Wir haben letzte Woche hattet ihr, führe uns nicht in Versuchung. Es sind auch Lügen, es sind negative Gedanken. Ja, es sind verschiedene Zweifel und Gedanken, die kommen können. All das können Anfechtungen sein. Auch alte Gedankenmuster, wenn du vor Jesus etwas immer wieder getan hast und jetzt zu Jesus kommt, heißt das nicht, dass unser ganzes Denken schon rund erneuert ist. Das ist immer noch ein Weg. Und manchmal ist es auch Arbeit, dieses Denken zu trainieren und zu erneuern. Auch wenn schwere Umstände in unserem Leben sind, Krankheit und so weiter. Ja, da werden auch wir Christen nicht vorbewahrt, weil wir in einer zerbrochenen Schöpfung leben. Und bei all dem kann Anfechtung da sein, bei all dem können wir denken, ist das alles so richtig mit diesem Jesus? Anfechtung. Dann gibt es ein zweites Level, das möchte ich nennen Belastung. Und da kommt schon immer mehr, noch deutlicher quasi eine dämonische Aktivität, Belastung. Das bedeutet, dass Teile unseres Lebens vielleicht besonders belagert sind vom Bösen. Wenn auch ein Christ sagt, ich habe diese Sucht in meinem Leben. Diese Alkoholsucht oder diese Pornografiesucht oder was immer es ist. Ich komme nicht davon los und man so richtig das Gefühl hat, man hat so Bollwerke, mit denen man es zu tun hat. Dann kann es eine Belastung des Bösen ganz sicher sein. Oder schwere Ängste, wo jemand immer wieder reindriftet. Oder Zwänge, in denen auch manchmal Christen unterwegs sind. Und ich will dir eins sagen, es gibt Befreiung. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die sagen, das ist eigentlich mein Thema. Ich möchte dir sagen, es gibt Befreiung. Und manchmal denken wir so, das muss aber so instant sein, ein Gebet und alles ist, und es ist dann manchmal nicht so. Und dann denken wir, was mache ich falsch und bin ich vielleicht, total falsch ab? Nein, es gibt diese Umlagerung des Bösen und du brauchst Licht, du brauchst Menschen, mit denen du das teilst, mit denen du gemeinsam kämpfst. Du brauchst Menschen, mit denen du dich auf den Weg machst und sagst, okay, hier ist ein Anrecht des Bösen schon längst vorbei. Und dass sich das immer noch auswirkt, akzeptiere ich nicht und ich trete den Kampf an. Wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden, wie wir auch in den Kampf reingehen. Belastung, ja, das gibt's auch bei Christen, aber was gibt es nicht bei Christen? Das dritte Level und das ist Besessenheit. Was bedeutet Besessenheit? Besessenheit bedeutet, dass jemand sozusagen von Dämonen besetzt ist, dass sie in dem Menschen leben, in der Person. Der ganze Mensch ist vereinnahmt und die Person hat gar nicht mehr die Kontrolle über ihr Leben. Und das kann passieren bei Menschen, aber eben nicht, wenn wir unter dem Herrschaftsbereich des Königs Jesus stehen. Und auch bei Menschen, die keine Christen sind, passiert das nicht mal ebenso, völlig willkürlich, sondern es hat immer damit zu tun, dass Türen geöffnet wurden im Geistlichen, dass eine Möglichkeit bestand für Dämonen, das Leben so in Besitz zu nehmen. Sei es zum Beispiel, dass ein Mensch sehr bewusst und sehr nachhaltig sich für Böses entscheidet. Sei es, dass ein Mensch in Okkultismus hineingeht. Sei es, dass ein Mensch harte Drogen konsumiert. Es gibt viele Möglichkeiten, wie eine Besessenheit zustande kommt, wie diese Tür geöffnet werden kann. Und auch hier ist die gute Nachricht. Menschen können frei werden. Was immer nötig ist, ist aber zu sagen, ich will Jesus als meinen König. Und dieses letzte Quäntchen freier Wille bleibt. Ein Mensch kann sagen, ich will raus aus der Finsternis, ich will zu Jesus. Ja, allein das Wort Jesus zu sagen, kann schon einen großen Unterschied machen in Situationen. Und dann anzuschauen, zu sagen, was hat denn die Tür aufgemacht und wie schließen wir diese Tür, sodass es nicht wieder dazu kommt, dass etwas zurückkommen kann. Christen sind angefochten. Christen können sogar Belastungen erleben, aber keine Besessenheit. So, letzte Überschrift. Ihr habt es bald geschafft. Verteidigung und Angriff. Verteidigung und Angriff, ganz wichtig. 2. Korinther 10, da schreibt Paulus Folgendes. Wir sind zwar Menschen, doch wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Wir setzen die mächtigen Waffen Gottes und keine weltlichen Waffen ein, um menschliche Gedankengebäude zu zerstören. Worüber redet ihr? Er redet über Waffen und er redet über Gedanken. Er redet, ja, ich glaube, es geht noch weiter, die Bibelstelle. Mit diesen Waffen zerschlagen wir all die hochtrabenden Argumente, die die Menschen davon abhalten, Gott zu erkennen. Mit diesen Waffen bezwingen wir ihre widerstrebenden Gedanken und lehren sie, Christus zu gehorchen. Also immer wieder wird deutlich, zentral, es geht um Gedanken und es geht um Lügen. Und genau da muss der Kampf ansetzen in unserem Denken. Was sind nun die mächtigen Waffen Gottes? Und wir hatten vorhin den Anfang gelesen von Epheser 6. Ich werde das jetzt nicht alles lesen, aber dort zählt Paulus bildhaft eine Waffenrüstung auf. Geistliche Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und wenn wir diese Waffenrüstung anschauen, dann sehen wir, da sind Verteidigungswaffen dabei und Angriffswaffen. Ja, Verteidigung ist sowas wie der Helm. Ja, Paulus nennt ihn den Helm des Heils, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit, ich bin sündlos vor Gott, weil Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er sagt, der Gürtel der Wahrheit. Ja, Wahrheit ist so ein Multitool, was die Verteidigung auch angeht. Ja, Gürtel der Wahrheit. Und dann spricht er am Ende vom Gebet, was wie der Rückenschutz ist, füreinander zu beten. All das ist Verteidigung und all das gibt uns Gott und es ist mächtig. Es ist mächtig, wenn wir füreinander beten. Es ist mächtig, wenn wir wissen, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zum Reich Gottes. Und ganz egal, was hier gerade passiert, ganz egal, wie viele Lügenpfeile da auf meine Gedanken abgeschossen wird. Ja, ich kann auch noch eine Verteidigungswaffe hochhalten, nämlich das Schild des Glaubens. Ich vertraue meinem Gott, weil ich zu ihm gehöre. All das zählt Paulus auf. Und dann nennt er noch Dinge, mit denen man angreifen kann. Vor allen Dingen das Schwert. Ja, wir brauchen das Schwert auch zur Verteidigung. Aber zu dieser Waffenrüstung gehört auch ein Schwert, mit dem wir angreifen können. Und das Schwert des Geistes, sagt Paulus, ist das Wort Gottes. Es ist so, weißt du, wenn du einfach denkst, Bibellesen wäre geistliche Pflichterfüllung, wir könnten nicht falscher liegen mit so einem Denken. Sondern wir müssen uns füllen mit der Wahrheit, mit dem Wort Gottes, um damit angreifen zu können. Das Wort Gottes kann man aussprechen. Und auch das andere, was noch gesagt wird, sind die Schuhe. In dieser Waffenrüstung, es sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Da geht es auch darum, voranzugehen, etwas auszusprechen. Ja, und wir können geistlich angreifen, indem wir das Wort Gottes programmieren, indem wir predigen zu uns selbst und sagen, das ist eine Lüge und die Wahrheit ist das. Indem wir in Situationen auch anderen Menschen das sagen, ich sage dir die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Wir können prophezeien durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes und sagen, das ist, was die Wahrheit ist. Und so oft tun wir Christen das nicht. Wir lassen uns mitreißen von irgendwelchen Emotionen und Feelings. Aber in bestimmten Situationen müssen wir uns sagen, nein, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und mein Vater im Himmel ist treu. Und ich habe eine Bestimmung, einen Unterschied zu machen auf diesem Planeten. Und ja, ich bin ein Mann, der treu ist zu seiner Ehefrau. Und ja, ich bin ein Vater, dessen Kinder stark sind und aufblühen. Und man kann diese Wahrheiten predigen über seinem eigenen Leben und über anderem Leben und in Angriff gehen, wenn die Pfeile des Bösen kommen und selbst wenn sie nicht kommen. Und wenn du einen Menschen triffst, der in Gebundenheit ist, wir können in Angriffsstellung gehen. Wir haben die mächtige Waffenrüstung Gottes. Und das, wogegen wir kämpfen, sind niemals Menschen, niemals Fleisch und Blut. Es sind immer Gedanken, die eigentlich von Lüge besetzt sind. Es sind immer Lügen am Ende des Tages. Und wir müssen wissen, dass wir uns verteidigen können und dass alles dazu da ist. Füll dich mit Wahrheit und dann greif damit an. Wenn Jesus sagt, erlöse uns von dem Bösen, erlöse uns von dem Bösen, dann spricht er darüber, dass wir eine Awareness brauchen. Es gibt das Böse. Ja, seid ready, da kommen Angriffe. So, und er macht uns da bewusst, wir müssen das auf dem Schirm haben. Aber auch, und zu einer korrekten Auslegung von diesem halben Vers gehört das unbedingt dazu. Eigentlich sagt Jesus auch mit dem Vater unser, erlöse uns vom Bösen, dass wir beten sollen, Jesus, komm wieder. Komm endlich wieder. Weil das, ihr Lieben, wird die wirkliche Erlösung vom Bösen sein. Und es wird Menschen geben, die dann immer noch auf der falschen Seite gehen. Aber es wird auch Menschen geben, die schon längst gesagt haben, Jesus sei du mein König. Und die in den neuen Himmel, neue Erde, in der paradiesischen Gemeinschaft mit Gott ohne Leid und Tränen sein werden. Erlöse uns vom Bösen, heißt auch Jesus, komm endlich wieder. Und das ist Kennzeichen der Kirche seit 2000 Jahren, dass wir eine Sehnsucht haben. Jesus, komm wieder. Mach endlich ein Ende mit dem Leid. Mach endlich ein Ende mit der Ungerechtigkeit. Jesus, komm wieder. Erlöse uns von dem Bösen. So, Fazit von allem. Das Allerwichtigste, mach die Herrschaftsfrage immer so glasklar. Lass da nie was dazwischen kommen. Jedem Lebensbereich zu sagen, Jesus, du bist mein König. Ich will deinen Willen tun. Ich will tun, was dein Wort sagt. Ich will mich an dir orientieren, weil alles andere sind Lügen. Die können attraktiv sein. Die können für einen Moment irgendwie ganz sinnvoll erscheinen. Aber am Ende des Tages sind es Lügen, die mich nur noch tiefer in eine Gefangenschaft bringen. Mach die Herrschaftsfrage klar. Und die Lüge ist die Arbeitsweise des Teufels. Das dürfen wir wissen. Aber wir haben auch alle Waffen, um uns zu verteidigen. Ich habe noch einen Buchtipp für euch ganz zum Schluss. Das Buch Live No Lies von John Mark Comer ist extrem empfehlenswert, wenn wir begreifen wollen, wie diese Lügendynamik funktioniert, auch in unseren Gedanken und wie wir uns da positionieren, um gefüllt zu sein mit Wahrheit. Gibt es auch auf Deutsch auf jeden Fall eine Empfehlung. Okay, der Kampf ist in unseren Gedanken. Und es gehört zur christlichen Nachfolge, Erneuerung der Gedanken, gefüllt werden mit Wahrheit, Veränderung unseres Denkens, unserer Identität, wer ich bin. Ich bin der, der Gott sagt, dass ich bin. Und daraus darf ich leben als ein Kind Gottes. Amen. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Auch in Aachen, in Bergisch Gladbach. Ich möchte einfach noch beten mit uns. Ich glaube, dass der Geist Gottes sprechen möchte. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die diese Worte hören. Und dir wird im Moment klar, dass du dich viel zu sehr von Emotionen leiten lässt, die eigentlich auf Lügen basieren. Und dass du anfangen solltest, diesen Kampf aufzunehmen. Dass du anfangen solltest zu sagen, ich will mich an der Wahrheit ausrichten. Die fühle ich vielleicht in dem Moment nicht, aber immer noch, es ist die Wahrheit und deswegen werde ich danach agieren. Ich werde sie anfangen, auswendig zu hören. Ich werde sie aussprechen, ich werde sie proklamieren. Über meinem Leben, über meine Ehe, über meine Familie, über meinen Freunden, meinem Umfeld, meinem Arbeitsplatz. Ich werde die Wahrheit aussprechen. Und wir werden den Heiligen Geist jetzt einladen. Ich bin mir sicher, der Heilige Geist möchte Lügen aufdecken. Möchte zu dir reden über Dinge, Bereiche, wo du rangehen darfst. Bereiche, wo du in Freiheit kommen und leben darfst, weil Jesus sie für uns erworben hat. So komm, Geist Gottes, wir laden dich ein. Komm und tu dein Werk. Und du siehst jedes Herz. Du siehst auch jeden Gedanken. Du siehst auch da, wo wir Lügen viel zu oft glauben. Wo wir Lügen viel zu oft zu unseren Leitern irgendwie machen in unserem Leben. Aber Herr, in Jesu Namen, jetzt kommt Licht. Und jetzt kommt Wahrheit, jetzt kommt Offenbarung in das Leben von Menschen. Ich bete auch für Mut, für Kühnheit, für Entschlossenheit zu sagen, ich will mich nicht länger von Lüge irgendwie leiten lassen. In Jesu Namen, komm Geist Gottes, komm. Komm, sprich zu uns. Wir strecken uns aus nach dir. Weil du, König Jesus, bist der König der Könige. Du bist der, dem wir gehören. Du bist der, unter dessen Herrschaft wir uns stellen mit unserem ganzen Leben. Jesus, ehre dich. Amen.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.